Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen im Saal 7 des Business- und Behördenkongresses auf dem diesjährigen Linux-Tag. Wir werden uns heute mit verschiedenen Themen beschäftigen. Durch die gesamte Veranstaltung werde ich Sie begleiten. Mein Name ist Thomas Spickmann-Kerkring. Ich bin Geschäftsführer des Linux-Verbandes und wir werden heute interessante Vorträge aus dem Business-Bereich hören. Und damit wir heute nicht zu viel Zeit verlieren, beziehungsweise dem Herrn Dr. Loxen nicht seine Zeit stehlen des Vortrages, möchte ich ihn bitten, heute mit dem Thema Samba Opening Windows zu beginnen. Herr Dr. Loxen ist Geschäftsführer und geschäftsführender Gesellschafter der Sernet in Göttingen, in den vergangenen Jahren häufig bereits im Thema und Zusammenhang mit Samba sehr prominent aufgetreten, hat auch hier am Linux-Tag den Samba-Booth mit unterstützt und insofern gönnen wir ihm zu seinem Vortrag die verbleibenden 45 Minuten. Bitte schön.
Ja, danke Thomas. Ja, ich habe meinen Vortrag so ein bisschen umbenannt, weil ich jetzt noch ein bisschen mehr englische Folien gemacht habe für die Leute, die jetzt des Englischen nicht mächtig sind. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier auf Englisch weitermachen müssen. Ich mache jetzt mal auf Deutsch. Ja, herzlich willkommen. Ich wollte einen Vortrag machen über zwei Aspekte. Das eine ist sozusagen die leichte Drehung, die das Samba-Projekt gemacht hat in den letzten Monaten in Bezug auf Samba 4. Und das andere ist das Thema SMB Clients, also die Frage, wie wir denn jetzt demnächst bei immer mehr Samba-Server da draußen denn jetzt nachher Linux Clients vernünftig in diese Umgebung reinbekommen, da auch die To-Dos. Mein Vortrag korrespondiert mit dem von meinem Kollegen Volker Lendicke, der morgen Nachmittag um 15 Uhr einen sehr technischen Vortrag halten wird. Ich habe hier für den Business- und Behördenkongress einen Vortrag gemacht, der ein bisschen weniger in die Technik geht, ganz ohne kommen wir auch nicht aus, aber mehr deskriptiv sozusagen. Und der Volker Lendicke wird morgen sicherlich deutlich mehr hands-on, auch im freien Vortragsprogramm um 15 Uhr, was zum Thema Samba sagen. Wer also, wem das hier nicht technisch genug ist, der kann dann dort sich dann noch entsprechend weiterbilden. Da mal klicken. Ganz kurz über die Sernet. Die Sernet ist Ende 96, 97 gegründet worden von Volker Lendicke, einem weiteren Kollegen und mir. Volker war sehr aktiv im Bereich Samba schon damals und da auch schon bekannt wie ein bunter Hund. Er steht auch heute wieder am Samba-Stand und hat halt sozusagen seinen Samba-Entwicklerbereich mit reingebracht. Ansonsten macht die Sernet alles, was mit dem Thema freie Software zu tun hat, mit Schwerpunkt Netzwerksicherheit, Firewall, VPN-Geschichten. Unseren Kunden sage ich immer, wir können TCP/IP. Das ist eigentlich das, was wir wirklich können. IP-Nummern und Ports. Und wir können keine Applikationen, wir sind keine Carrier, wir kümmern uns eigentlich nicht um Clients. Wenn wir uns um Clients kümmern, auch in diesem Vortrag ausschließlich darum, was im Netzwerk stattfindet. Aber für uns ist ein Groupware-Server ist schon eine Applikation. Da sind wir eigentlich schon wieder draußen. Also Mail-Server können wir noch, das hat was mit Ports zu tun. Wir erbringen Dienstleistungen im Rahmen von Service Level Agreements, das heißt auch mit Reaktionszeiten und allem drum und dran. Wir sind jetzt etwas über 30 Leute, die in Göttingen und Berlin sitzen. Wir sind Businesspartner von Red Hat und Novell, das muss man halt sein in diesem Linux-Bereich, aber auch von der Deutschen Telekom. Und wir unterstützen halt die aus unserer Sicht drei Enterprise-Distributionen von Red Hat und SUSE, aber eben auch Debian. Debian Sage führen wir bei uns intern komplett als Enterprise Linux mit, weil es eben die gleichen Kriterien erfüllt, außer dass es keine Bezahl-Maintenance dafür gibt. Ja, ansonsten arbeiten wir immer entlang Grundschutzbuch des BSI und TÜV IT. Wir sind in diesem Jahr noch fertig mit der ISO 9000-Zertifizierung und ITIL und so weiter. Es gibt ja auch irgendwo einen Vortrag über Open ITIL. Eine Sache, die für uns bis jetzt noch gar keine Rolle gespielt hat, hat mich ein bisschen gewundert. Wir sind ITIL-konform und uns fehlt da nichts. Ansonsten, das sind halt Sachen, die man dann halt auch bei den Sernet-Webseiten einsehen kann. Wir sind ein reiner personeller Dienstleister, keine Hardware, keine Software, mal vielleicht eine Maintenance, Consulting, Training und Support. First-Level-Support machen wir nach eigenen AGBs. Alles, was wir im Bereich Second- und Third-Level machen wir streng nach EVB-IT-Dienstleistung. Das werden die meisten kennen, die Einkaufsbedingungen der öffentlichen Hand. Dort bauen wir unsere SLAs auf Basis EVB-IT. Das ist auch für Industrieunternehmen bis hoch zum Beispiel zu einer Salzgitter AG ein gutes AGB-Rahmenwerk. Ganz kurz zur Einführung, was ist Samba? Samba ist ein freier SMB oder CIF-Server. Hier gleich zur Definitionsfrage. SMB, also System Message Block, die alte Begriffsbestimmung der IBM, die dieses ganze Protokoll Ende der 70er Jahre bereits schon mal in den Labors sozusagen erfunden hat. Microsoft hat es dann verwendet. Aber man kann sagen, dass im Prinzip Microsoft und das Samba-Team relativ gleichzeitig drauf gekommen sind, sich des SMB-Protokolls anzunehmen. Später hat Microsoft es umbenannt in CIFS. Das war ungefähr zur gleichen Zeit, als man auch dringend statt Free Software von Open Source reden musste, weil das der Marketingbegriff war. CIFS ist auch ein reiner Marketingbegriff, weil das heißt Common Internet File System. Und es ist interessant, dass es weder Common ist, noch was mit dem Internet zu tun hat. Und ein Filesystem ist es auch nicht, wenn man in die Sachen reinschaut. Also das typische Marketing-Outcome sozusagen. Mit Samba können wir PC Netlink, NetWare und auch, glaube ich, Windows Server ersetzen. Das ist nicht die richtige Reihenfolge, aber so wie es uns ab und zu unterkommt. Und wir haben ein Identifikations- und Authentifikationsschema ganz analog zu Windows NT 4. Das heißt, wir sind mit Samba 3 kein Active Directory Server, wir sind ein klassischer Windows NT Domänen-Controller. Wir sind mit Samba sicherlich die wichtigste Alternative zu MS Windows. Das merkt man auch daran, dass wir zum Beispiel beim Kartellverfahren in der letzten Woche beim EuGH da vertreten waren als Berater für die Europäische Kommission, als es darum ging, dass Microsoft gerne 500 Millionen Euro Strafgeld wieder haben will von der Europäischen Kommission. Wir haben also einen. Auf der anderen Seite Samba 3, kein Windows NT 4 Clone. Das ist halt auch hier wichtig festzuhalten für alle die, die jetzt mal ein bisschen tiefer in Samba reingehen. Wir haben hier einen anderen Domänencontroller für Windows-Clients, um es richtig auszudrücken. Wenn man sich Samba anschaut, wir haben zurzeit Samba 3.0.23, dann kann man ungefähr so formulieren, es gibt Samba 3.0.0 und dann gibt es 23 Änderungen, wo wir uns näher an Windows NT 4 herangerobbt haben. Das heißt, irgendein Kunde sagt, das passt aber gar nicht, ich habe eine NT4 nach Samba-Migration und dann sagen wir, okay, wir ändern das gerne. Was weiß ich, zum Beispiel hinter Samba 3.0.11, da kann man in Klammern hinterschreiben, Deutscher Bundestag. Das ist alles das, was im Bereich NSSL-DAB, Verzeichnissysteme an Performanceverbesserung gelaufen ist in Samba. So ein typisches Ding. Das heißt, wenn man, das gibt sehr viele Kundenanforderungen, die zu einer Samba-Erweiterung führen, aber auch natürlich Bugfixes. Wobei sich das Samba-Team angewöhnt hat, hinterher noch Buchstaben dran zu hängen. Also es gibt zum Beispiel ein 3021b. Also, nun gut, das ist halt der Naming Convention, das soll so sein. Samba 4 rede ich gleich noch drüber. Der Active Directory Server, also Needful Thing. Aber um nochmal die Proportion zurechtzudrücken zwischen Bazaar-Modell und Kathedrale sozusagen. Samba ist sehr stark Kathedrale. In Form der Softwareentwicklung, wenn wir mal diese alte Frage nehmen, ist das hierarchisch organisiert oder ist das alles sozusagen gleichberechtigte Entwicklung? Das ganze Samba-Team hat 25 Mitglieder, das ist zum Teil historisch begründet, es gibt 8 Kernentwickler. Davon arbeiten 4 an Samba 4 und 4 arbeiten an Samba 3 und das ist es dann schon. Und die arbeiten alle bei Unternehmen, die das dann auch vorwärts treiben. Samba, jetzt gehen wir hier noch mal ein bisschen schneller durch. Wir haben Multiplattform-Support, das heißt ganz viele Linuxe, ganz viele Unixe. Wir sind skalierbar, flexibel und stabil. Also machen Sie mal Windows auf 64 GPUs oder versuchen Sie mal mehrere. Kaufen sich eine Intel-Maschine und versuchen Sie da bitte ohne Virtualisierung ein Windows 2003 und Windows NT 4 gleichzeitig zu installieren. Dann haben wir hier die GPL, ganz wichtig, wir haben zurzeit keine Trademark-Probleme, also Markenprobleme sind aus der Welt, also es gibt ja noch die Standard-Anmeldewesen Banken, damals gab es eine kleine Diskussion darüber. Wir haben im Bereich des Marktes bestimmte Sachen im Bereich jetzt die Europäische Kommission und wir haben natürlich auch Patentdiskussionen, die werden wieder stärker, seitdem Microsoft die Diskussion wieder mehr aufs geistige Eigentum packt. Wir sind ein ganz normaler Serverprozess unter Unix, das heißt, wir vertragen sehr gut, was weiß ich, mit Oracle oder Scalix oder irgendwelchen anderen Zeugs auf der gleichen Maschine und sind dort auch sehr schön skalierbar und einsetzbar. Ja, wir haben halt bei uns direkt zwei dieser 8 Samba-Teammitglieder unter Vertrag, haben den Laden mitgegründet, sind halt auch dort Teil der Community. Und gut, das sagt jeder gerne, der in dem Bereich unterwegs ist. Und sind de facto ISV für Enterprise Linux, da komme ich gleich nochmal kurz drauf. Die Samba Experience war gerade letzte Woche. Bei uns am Stand, vorne am Samba-Stand, gibt es noch das Programmheft und Abstracts zu den Vorträgen. Das war recht interessant, 25 Vorträge rund um das Thema Samba. Wir bieten Samba für Debian, Slash und Red Hat Enterprise Linux an, obwohl das andere bereits auch tun. Das liegt daran, dass wir uns ausschließlich auf Samba konzentrieren. Das heißt, wir haben in der Regel auch wirklich das aktuellste Paket für die Enterprise Linux Distribution bei uns auf dem Server liegen. Das ist alles unter ftp-sernet.de oder für die Leute, die das Web brauchen, enterprise-samba.com. Und dort haben wir halt auch ein bisschen Kerberos anders behandelt. Also wir sind ein bisschen anders dabei, vor allen Dingen das Einbinden von Samba in Active Directory Strukturen zu unterstützen. Das unterscheidet unsere Pakete und wir glauben, dass das besser ist. Und wir sehen zum Beispiel, wenn wir sehen, dass nahezu jedes größere IBM-Projekt zum Beispiel auch unsere Pakete einsetzt und nicht die der Linux-Distributoren, dass uns das da auch recht gibt. Ganz kurz zum Thema Public References. Es gibt eigentlich, das sind die Kunden, bei denen wir unterwegs waren. Das zeigt erstmal mehr, wer Samba einsetzt. Was weiß ich, die Stadt München, BSI und Deutscher Bundestag, aber auch oben jede Menge, meine schöne drei Buchstabenlinien, nicht vom Bundeskriminalamt, kommunale Datenverarbeitung, Max-Planck-Gesellschaft, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, die IHK, das ZDF, Ministerien, Verwaltungs-, die Berufsgenossenschaften sehr stark und so weiter. Und auch in der Industrie sieht es nicht viel anders aus, wirklich kreuz und quer. Also Samba ist wirklich massiv im Einsatz. Und das bringt uns gleich auf ein Dilemma, was ich nachher noch erzählen werde, wenn wir uns dort auf Linux-Clients stürzen. Ein kurzer Ausflug in die Technik jetzt, kurz ein paar Folien zum Thema was Samba 3 und Samba 4 genau sind, damit Sie nachher verstehen, warum ich bei Samba 4 von einem Wechsel in der Strategie spreche. Wir haben mit Samba 4 den NT4-kompatiblen Domain-Controller, das hatte ich schon erzählt, und wir können auch Vertrauensstellungen aufbauen. Das heißt, wir können genauso wie Sie unter Windows NT 4 verschiedene Domänen aufbauen, mit Vertrauensstellungen untereinander geht das natürlich mit Samba 3 auch. Wir können alle Accounts, Gruppen und auch Kennwörter migrieren. Das bedeutet, wir vampiren, ist da der Slang-Ausdruck. Das heißt, wir übernehmen komplett eine Windows NT 4-Domain in der Migration. Bedeutet, die Clients mit ihren ganzen Profilen, Benutzergeschichten, den ganzen SITs und alles, was dort an Bord ist, merken nichts von der Servermigration, weil der Samba 3-Server wirklich alles übernimmt. Das heißt, auch in einer Multi-Tausend-Client-Umgebung kann ich meine Server bequem unter dieser ganzen Arbeitsschicht austauschen und das wird nicht bemerkt. Die letzten beiden größeren Beispiele, klar, Deutscher Bundestag, nicht ganz so prominent, aber auch sehr groß, war eine Migration, die wir bei der Salzgitter AG gemacht haben, wo es auch um viele tausend User ging, die dann auf einem FSC sahen, dann entsprechend dann auch jetzt unter Linux laufen. Wir unterstützen lokale Gruppen, wer das unter Windows kennt, ein ganz eigenartiges Konzept. Gruppen, die nur auf dem Domain-Controller verfügbar sind und auf Unix macht es selber nicht. Das heißt, Gruppen in Gruppen können wir unter Samba machen, wir können es unter Linux nicht. Und wir haben insbesondere, und da sehen wir jetzt vielleicht ein bisschen zum Anwenderkreis, wir unterstützen halt große Setups. Wenn wir uns das historisch angucken, Samba wurde eingesetzt von Leuten, die Unix haben. Das heißt, eher größere Rechenumgebungen, dass auch der eine mal auf seiner HP-CRD-Maschine Samba eingesetzt hat, das war eigentlich die Ausnahme. Wir kommen aus den großen Umgebungen, wo wir sagen, wir haben hier Unix-Cluster stehen, wir haben die Möglichkeit, alles groß darzustellen, aber wir müssen unsere Windows-Arbeitsplätze da dran bringen. Wenn wir uns mal die Verteilung auch von Kunden und auch Samba-Projekten anschauen, dann geht es ab 2000 User so richtig los, wo wir halt mit Windows langsam aber sicher rausfaden, kommen wir halt mit Unix und Samba richtig rein und unter 100 Usern hat Samba auch einen respektablen Markt auf den Appliances dieser Welt. Kleine Maschinchen, auf denen ich meine Benutzer per Webinterface einrichte. Wir haben einen ganz schwachen Markt im Bereich 100 bis 2000 User, wobei das sich gerade von oben runter bricht. Das heißt, wir erobern gerade den Bereich 2000 bis 1000 User. Ja, dann weiter. PDC, BDC, das sind alles so Sachen, wo man sagt, ja wieso, das kann Windows NT 4 doch auch. Das ist unter Samba genau der Punkt gewesen, dass man nämlich den Backup-Domain-Controller unter Samba lange Zeit eben nicht hatte. Und wir hier zum Beispiel die Replikation jetzt komplett auch ins LDAP gelegt haben. Das ist halt wirklich eine Geschichte. Oder jetzt auch die aktuelle Entwicklung, dass man gemischte PDC-BDC-Umgebung haben will. Das heißt, dass ich sehr wohl meinen Windows-Backup-Domain-Controller an den Samba-PDC stelle. Hört sich alles so selbstverständlich an, aber nochmal, es ist ja kein Clone. Das ist also komplett nochmal neu geschriebene Software und jede Zeile muss da von Hand geschrieben werden. Wir haben es ja vielleicht zum Entstehungsprozess, um das nochmal klar zu machen für die, die das nicht wissen. Samba wird nicht durch Reverse Engineering erstellt. Wir haben also hier überhaupt gar keine Problematik im Bereich Reverse Engineering und allem, was man sagt, was weiß ich, da hat sich jemand Maschinencode angeschaut und das dann wieder rausgemacht. Samba wird entwickelt allein durch das Lauschen auf dem Netz. Das ist reine Forensik, wenn man so will. Das heißt, ich habe ein Netzwerk, da läuft irgendein Ethernet-Traffic, darauf habe ich einen Sniffer, der nimmt meine TCP-IP-Pakete und dann schaue ich, was der macht. Das heißt, ich sehe keinen Client, ich sehe keinen Server, ich sehe ausschließlich das Netzwerk und die Datenpakete. Und das Samba-Team sind Leute, die allein aufgrund von die Sniffs lesen können, und zwar richtig. Und die dann sagen, diesen Server, den kann ich nochmal implementieren, der genau das Sniff-Ergebnis bringt. Und um das mal zu verdeutlichen, wir haben dann halt eben auch den Punkt, dass wir hinter Windows NT Bugs hinterher programmieren. Das Schillerndste ist vielleicht, Microsoft kontrolliert den Client und den Server. Jetzt haben sie ein Problem im Server, aber sie fixen das auf dem Client. Nicht? Das bedeutet, und dass dort bestimmte Servergeschichten, die wir eigentlich fixen müssen, auf dem Client gefixt sind. Das heißt, wir müssen auf Samba 3 Fehler stehen lassen, weil der Client sie schon fixt. Nicht? Da kommt der Windows XP Client mit Service Pack so und so und auf einmal haben wir einen Windows Fehler, einen Netzwerkprotokollfehler gefixt und der Client hat es gefixt. Da muss man einen Fehler stehen lassen. Viel schlimmer ist der andere Weg. Was passiert, wenn der Client einen Fehler hat und Microsoft beschließt, das im Server zu fixen? Dann bedeutet das, dass wir da hinterher müssen. Mit anderen Worten, wir programmieren Fehler von Microsoft nach. Das ist dann so richtig Hybris, aber nun gut. Der Samba 3 File-Server zeichnet sich durch so eine hohe Performance und viele Features aus. Entschuldigung, ich sollte meinen Screensaver vorher ausschalten oder ab und zu Space drücken. Wichtig ist hier, das Ding ist komplett auf dem Netzwerk gesnifft. Das bedeutet, wir sehen nur, was auf dem Netzwerk läuft und deswegen ist man viel besser in der Lage, ein effizientes Netzwerkprotokoll zu programmieren, das genau diese Mimikry macht, als wenn ich mich sozusagen serverseitig daran schleiche und überlege, was muss denn der alles machen, um Gottes Willen. Ich gehe allein vom Server aus, vom Netzwerkprotokoll und programmiere Features hinterher. Wir unterstützen inzwischen Extended Attributes, wir haben einiges im Bereich ACL inzwischen laufen, das heißt, man kann, wenn das Dateisystem das unterstützt, mit rechter Maustaste, Netzwerksicherheit und so weiter, Eigenschaften dort auch die ACL setzen. Und wir haben halt auch hier einiges an Möglichkeiten inzwischen, zum Beispiel Print-Server-Migration zu machen, das heißt, das ganze Nachladen von Treibern. Samba 4. Vor einem Jahr hätte jeder gesagt, auch wir haben es gesagt, naja, Samba 4 ist die nächste Version von Samba 3 und die kommt demnächst raus. Und dann haben wir eine Weile Koexistenz und dann ist gut. Diese Geschichte würde man inzwischen nicht bestreiten, aber etwas anders formulieren, dass man nämlich sagt, Samba 4 ist komplett neu geschriebener Code von Scratch. Also wir sagen, wir haben eine Research- und Development-Geschichte, wo wir sagen, wir wollen mal den ganzen Samba 3 Ballast hinter uns lassen und wir wollen Samba neu designen. Wenn man zum Beispiel weiß, dass Samba 3 auf dem Unix-Prozessmodell basiert, das heißt, jeder Client forkt einen neuen Prozess, der dann eine smb.conf lesen muss. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine smb.conf zu reloaden, haben aber gerade 2000 aktive Clients. Nicht? Dann haben Sie sehr viele smb-Daemons, die eine smb.conf neu laden. Deswegen heißt es ja auch, Sie müssen für jeden Client auf einem Samba 3 Server 4 Megabyte, besser 6 Megabyte RAM vorhalten. Was natürlich in einer 3000 User-Umgebung mal eben ganz schnell zu 12 GB RAM wird kommt. Also das ist dann schon ziemlich viel. Und deswegen hat man gesagt, nee, wir machen Samba mal neu. Und auf der anderen Seite Samba 4 zum Beispiel dazu zu kriegen, zu drucken und Files zu sharen und noch Directory-Server zu sein und alle möglichen Geschichten, hat sich als sehr langlaufendes Projekt herausgestellt. Und deswegen ist man im letzten Jahr hingegangen und hat gesagt, okay, wir nehmen Samba 4 als Project Far Ahead, ein Projekt, was weit vorne ist, Research und Development, Forschung und Entwicklung, und wir versuchen so schnell wie möglich Sachen in Samba zurückzuziehen. Das werden Sie jetzt merken, wenn die nächste Samba-Version rauskommt, die nächste Samba 3 Samba-Version, da ist massiv Samba 4 Know-how drin. Und es gibt im Samba-Team jetzt die Meinung, dass man sozusagen über Samba 3 jetzt langsam in Richtung Samba 4 den Code morpht, um auf das zu kommen, was jetzt Samba 4 bedeutet. Das führt jetzt dazu, dass wir bestimmte Eigenschaften von Samba 4 aber dennoch nicht zurückportieren, sondern sagen, naja, das können wir eher im Samba 4 Umfeld lösen. Wir haben zum Beispiel jetzt erst zur Jahreswende, Jahresanfang ein Projekt gemacht, das heißt Samba for Winds. Auch wer es nicht glaubt, wir brauchen immer noch replizierende WinS-Server, auch in Zeiten von Windows 2003. Und wir haben mit Unterstützung von der Fujitsu Siemens Computers, der Computer Center und auch mit der Unterstützung der LISOC ein Projekt gelauncht, das Samba for Winds heißt. Und wir haben sozusagen Samba Fuye genommen und als reinen replizierenden WinS-Server gekapselt. Das heißt, Sie können jetzt etc. Samba for Winds installieren und haben nur replizierende WinS-Server unter Linux. Etwas, was wir im Samba 3 Umfeld mit nur viel Mühen hätten machen können. Das heißt, was bedeutet das jetzt für Sie, Samba 4? Wir werden in der Zukunft Samba 3 schnell entwickeln. Wir werden Erkenntnisse aus Samba 4 nach Samba 3 reinziehen und wir werden in Form von Technical Previews laufend den Stand der Entwicklung bei Samba 4 dokumentieren. Gleichzeitig werden wir diese Codebases einander annähern. Das heißt, alles, was File und Print ist, werden Sie in Samba 3 finden. Alles, was im Bereich Active Directory und so weiter kommt, werden Sie im Bereich Samba 4 finden. Und Sie werden sich demnächst hinstellen und sagen, ich installiere mir ein Samba 3, ich installiere mir ein Samba 4. Und das sind zwei Prozesse, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Dann vielleicht den Active Directory Controller schon in Samba 4 Kontext machen. Aber in der Samba 3 Konfiguration steht immer noch Security gleich ADS. Hole dir das alles von einem ADS-Controller. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich, wer sich an die Zeiten zurückerinnert von Samba 2. Dort hatten wir auch einen Samba 3 Domain-Controller und einen Samba 3 File- und Print-Server, die auch zweifach laufen mussten, als wir nämlich in dem hauptsächlichen Samba-Branch noch gar keinen Domain-Controller drin hatten. Also hier die Entwicklung weiter verfolgen. Das heißt nur, dass wir mit Samba 4 sicherlich nicht, wie wir es vor einem Jahr noch gesagt hätten, im halben Jahr oder auch in einem Jahr produktiv gehen werden. Das mal als Antwort auf diese Frage. So, das ist das, was bisher jetzt gemacht ist. Das heißt, wir haben zurzeit einen funktionierenden Active Directory Controller. Es gibt noch ein paar Hindernisse zu überwinden. Das heißt, zurzeit ist es noch nicht so, dass Sie sich den Samba 4 installieren können. Das ist der AD-Controller und Sie können mit Samba 3 rein. Aber in Technical Preview, wenn Sie sich installieren, werden Sie sehen, dass Sie einen AD-Controller aufsetzen. Sie können dort alle wesentlichen Funktionen bedienen. Und wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr halt in der Lage sind, das Ding so weit produktiv zu stellen, dass wir nur diesen Nucleus-Domain-Controller vielleicht dann auch sozusagen draußen haben. Und File und Print machen Sie über Samba 3 und holen sich Ihre Authentifizierung von einem externen AD-Controller. Und ob dieser AD-Controller ein Windows 2003 ist oder eine Samba 4-Box auf der gleichen Hardware, das ist Ihnen im Grunde egal. Genau. Kerberos ist auf Heimdall und LDAP ist komplett neu gemacht. Und da sehen Sie eine Krankheit von Softwareentwicklung im Bereich Open Source, die gar nicht auf den ersten Blick als not invented here erscheint. Also das übliche Syndrom, alles nochmal neu zu programmieren. Aber ganz erstaunliche Parallelen zur Microsoft-Entwicklung aufstellt. Wie ist das zu verstehen? Active Directory ist ja nichts anderes als eine Zusammenstellung von vier Standards, die Microsoft zusammengenommen hat und ein neues Produkt daraus gebaut hat. Und diese vier Standards sind DNS, LDAP, SMB und Kerberos. Also, wir haben ein DNS, Domain Naming, klar, die ganz normale IP-DNS-Auflösung. Wir haben einen LDAP, um unsere Identität im Organisationsbaum festzustellen. Wir haben ein Kerberos für die Authentifizierung, klar, ich kriege ein Ticket und kann mich dann bei meinen Servern anmelden und sagen, hier bin ich schon. Und ich habe das SMB-Protokoll, um tatsächlich File und Print machen zu können. Das ist Active Directory, das ist Windows 2003. Und wenn Sie jetzt hingehen und Sie wollen das verbinden und dann gehen Sie zum OpenLDAP-Team und sagen, jetzt mach doch mal OpenLDAP so, dass es für Samba 4 optimal läuft, dann sagen Sie, ja, das ist ja aber leider überhaupt nicht unsere Kappe, so wie wir OpenLDAP sehen. Wir wollen Schemata ganz anders bauen. Wir wollen den Directory-Server ganz in eine andere Richtung entwickeln. Und dann stehen Sie schon da und dann machen Sie genau das Gleiche wie Microsoft. Sie erweitern den Standard in die Richtung, die Sie haben wollen. Also ganz interessante Entwicklung da, wenn man das mal ehrlich betrachtet. Gut, dann haben wir hier auf dem Samba 4 File-Server, das ist noch Baustelle, da sind wir jetzt mittendrin, das heißt, wir wollen wirklich File-Streams haben, wir wollen die kompletten Control-Lists haben, wir wollen Timestamps haben, wir wollen Extended Attributes, wir wollen im Grunde einen File-Server haben, der wirklich Windows 2003 compliant ist, aber da sind wir noch lange nicht. Das heißt, da werden wir noch lange Samba 3 haben. Kommen wir jetzt zum Thema Client. Wir haben sowas, was wir mal so als Vampire-Dilemma ein bisschen schreierisch schreiben, nämlich mit Samba können wir nahtlos und für den Client unsichtbar Server migrieren, also User, Profile, Policies, das ganze Zeugs, und zwar deswegen, weil wir mit Samba 3 eine gute Windows-Mimikry machen. Wunderbar. Was ist gut daran? Ja gut, wir können jetzt Server migrieren, ohne dass der Windows-Client es merkt. Aber was ist das Problem? Wir stärken den Windows-Client. Weil der Windows-Client läuft ja so super, er läuft auch toll an den Linux-Servern, und es gibt mit jedem Samba-Server da draußen natürlich nicht den Druck, den wir vielleicht aus unserer Linux-Seite sehen, die Leute auf Linux-Clients zu kriegen, zu sagen, probier das doch mal aus, mach das mal. Denn ein Linux-Client, der wirklich wettbewerbsfähig sein muss zu einem Windows-Client, der muss ein CIFS-Client sein. Denn wir haben da draußen Samba und Windows-Server. Mit unserer Migration nach Linux auf der Serverseite haben wir nicht das Netzwerkprotokoll ausgetauscht. Das heißt, wir sind weiterhin bei Microsoft im Boot. Und bei allen Protokolldefinitionen, die sie machen, wenn man so will, jetzt tauschen wir den Server aus, jetzt tauschen wir zunächst den Client aus, aber auf dem Netzwerk beherrscht uns Microsoft immer noch. Und zwar SMB selber ist ein unabhängiges Protokoll, wie gesagt, wer hat es erfunden? Die IBM. Aber CIFS und alles, was jetzt wirklich die Gesetzesstandards sind in den letzten 20 Jahren, kommt tatsächlich von Microsoft. Und das heißt, wir haben jetzt das Problem, dass wir, nachdem wir endlich dem Linux-Server beigebracht haben, wie Windows zu funktionieren auf dem Netzwerk, müssen wir das dem Linux-Client auch noch beibringen. Entschuldigung. Und das ist durchaus eine Herausforderung und das ist nicht fertig. Da komme ich gleich nochmal zurück. Wie sind wir jetzt aktuell darauf gekommen? Wir hatten ein Gutachten, eine Studie zu schreiben für einen Kunden, der weitaus über 100.000 User in einem Netzwerk mit 700 Standorten hat. Da drin stehen so um die 300 Samba-Server und das alles läuft schon fertig über OpenLDAP. Hurra! Dort wird über eine externe Management-Software alles verwaltet. Das geht runter bis aufs Asset-Management. Das heißt, wenn ein neuer Client-PC kommt, kommt er in die Verwaltungsschnittstelle. Es wird ihm beigebracht, welches Betriebssystem er haben soll. Es wird ihm beigebracht, nachdem man geguckt hat, welche Hardware, was weiß ich, welche User-Accounts da drauf gehören. Im Prinzip ist das komplett unter einer externen Verwaltungsschnittstelle. Das heißt, wir haben schon mal das ganze Thema OpenLDAP-Management-Tools und so weiter ausgeklammert. Aber wir haben immer noch einen riesen Installationspark. Und wir haben jetzt ein Papier geschrieben, in dem wir jetzt die Migration der Server beschrieben haben. Und zwar so, dass wir sagen, nicht diese 100.000 User-Accounts in der Fläche, sondern nur die etwas über 10.000 User in der zentralen Verwaltung, in der Administration sollen migriert werden. Und wir haben also transparent in der Größenordnung 13.400 User-Accounts zu migrieren. Das Ganze marschiert dann auf 64-Bit Linux, auf x86 Hardware. Wir nehmen unsere Samba-Pakete, weil das ausgewählte Enterprise Linux, was hier zum Zuge kommt, nicht ausreichend ist unterstützt. Und wir müssen das Ganze dann wieder in diese 100.000 User-Umgebung auch integrieren, in das gemeinsame LDAP nämlich. Die 0 ist hier obsolet. Und das haben wir gemacht. Und wir haben halt dann noch, da wir von einem Nicht-Windows-Server kommen, sondern etwas, das heißt Solaris mit PC-Netlink, ich weiß nicht, wer Ihnen das sagt, ein steinaltes, ganz übles Produkt, was seit dem Jahr 2000 nicht mehr unterstützt wird, weil Microsoft gesagt hat, komm, lass das mal sein, Sun, aber es wird immer noch verkauft. Das heißt, tatsächlich müssen wir auch noch hingehen und alle diese Accounts und alles, was dort ist, von diesem PC-Netlink nach Windows NT 4 rüberschaufeln und dann vampiren wir das in unsere Samba-Domain rein. Das ist das, was da passiert. Wir haben dann das Risikoproblem der Windows ACLs, ein Riesenloch sozusagen. Wem sagt das was? Ganz kurz, ja, ich bin ja gut in der Zeit. Wir haben nicht nur Rechte auf dem Dateisystem, wir haben auch ACLs, Access Control Lists. Das sind erweiterte Rechte. Unter Windows kennt man davon 13. Die meisten kann Linux auch abbilden im Rahmen der sogenannten POSIX-ACLs. Das sind nichts anderes als Lese-, Schreiben- und Lese-Schreiben. Rechte und Ausführrechte auf Dateien für Benutzer und Gruppen. Aber es gibt auch eben ACLs unter Windows, die heißen, der oder der darf ein ACL setzen. Das heißt, das Recht, Rechte auf ACL zu setzen, das kennt man unter Linux so nicht. Und das heißt, wir brauchen ein Dateisystem, wo ich halt entsprechend in der Lage bin, Windows ACLs abzuspeichern. Und da gibt es einen entscheidenden Punkt, unter Linux gibt es so etwas zurzeit nicht. Das heißt, ich habe kein Linux-Dateisystem, wo ich Windows-ACLs drauf abspeichern kann und sie dann halt auch per Samba so exportieren, dass ich das mit dem Windows-GUI betreiben kann. Das ist einfach nicht da. Wir hoffen, dass wir es im dritten Quartal haben werden, aber es wird ein Kaufprodukt von einem sehr großen Industrieunternehmen mit 3 Buchstaben sein, vermutlich. Das bauen wir gerade und es wird hoffentlich im dritten Quartal da sein, aber dann haben wir eine lustige Situation, weil wir nämlich ein freies Linux haben und ein freies Samba und dazwischen das Dateisystem als Kaufsoftware. Dann haben wir einen Punkt, da komme ich auf meinen letzten beiden Folien gleich drauf. Es gibt keine Möglichkeit, eine Client-Migration auf Linux-Basis herzustellen. Der Kunde kann zurzeit nicht auf Linux-Clients migrieren. Und es stellt sich immer eben heraus, dass es ein allgemeines Problem ist. Und wir werden bei diesem Kunden von Anfang an Xen-Virtualisierung mit benutzen. Das heißt, wir sind dort in der Lage, auf einem Eisen nicht nur eine, sondern mehrere Instanzen dieses Samba-Servers aufzusetzen. Das heißt zum Beispiel dort beim Maintenance-Mode, also wenn wir geplant runterfahren, können wir innerhalb einer Minute oder einer halben Minute den kompletten Samba-Server von einer Instanz auf die andere rüberschaufeln, sozusagen mit minimaler Unterbrechung der Benutzer. Meine letzten beiden Folien. Im Rahmen dieser Studie, als wir uns wirklich diese sehr große Client-Umgebung angeschaut haben, haben wir etwas, was ich auch schon seit Jahren als Mantra predige und auch der Volker Lennicke entsprechend erzählt, nochmal genauer unter die Lupe genommen, nämlich SMBFS und CIFSFS. Wenn Sie vom Linux-Client auf einen Samba- oder Windows-Server zugreifen, müssen Sie das SMB-Protokoll als Client sprechen. Das bedeutet, Sie müssen im Linux-Kern oder im User-Space unter KDE, SMB, also unter KDE heißt es dann so schön SMB:// oder aber normal im Kernel SMB-Mount tippen. Das heißt, Sie gehen hin und sagen, ich möchte gerne mich unter dem Usernamen so und so, mit dem Kennwort so und so an folgendes Windows-Share connecten. Und diesem SMB-Mount-Programm ist es erstmal egal, ob das ein Windows 2003-Server ist oder ein Windows NT4-Server oder ein Samba-Server. Sie geben denen auf jeden Fall einen Benutzername, ein Kennwort mit und dann kriegen Sie ein Share. Richtig schön //Maschine/Freigabe, also statt Backslash. Das funktioniert auch recht gut, möchte man denken, aber der Code übersteht keinen Regressionstest, der Code übersteht keinen Belastungstest und der ist in keiner Weise auch überhaupt gar nicht. Aber ich kriege zum Beispiel auch User Group und Machine Policies, also sogenannte Richtlinien, Gruppenrichtlinien zum Beispiel. Und das Ganze muss ich ja auch in meinem CIFS-Client abbilden. Und was habe ich schon? Profile, na gut, die brauche ich nicht. Ich mounte gefälligst mein Heimatverzeichnis an und da liegen meine Sachen drin. Also servergespeicherte Profile sind die solche an sich. Warum soll ich eigentlich bei jedem Login und Logout hunderte von Megabytes Daten transportieren? Das hat nur was damit zu tun, dass Microsoft bestimmte Daten auf dem Netzwerk nicht vertragen kann und sie unbedingt lokal braucht. Das ist die ganze Hintergrund. Ich brauche das unter Linux einfach nicht. Ich habe Logon-Skripts, das kann ich im weitesten Sinne wie RC-Skript, also wer xinitrc oder .xsession kennt, der weiß, dass er seine Logon-Skripts sowohl, was die gesamte grafische Login-Geschichte geht, als auch pro Shell sauber ablegen kann, auf dem Heimatverzeichnis. Das heißt, unter Linux erschlagen wir beim SMB-Client schon ganz viel übers Home-Verzeichnis. Dann brauchen wir Policies. Policies ist eine Sache, die wir von KDE und GNOME erwarten, Stichwort Kiosk. Das ist ein eingeschränkter KDE-Desktop. Das heißt, das ist im Grunde die Umsetzung von Systemrichtlinien unter Linux. Das heißt, ich möchte in der Lage sein, beim Login oder zu irgendeinem Zeitpunkt mein KDE oder mein GNOME oder was auch immer oder hier mein ICE-VM so einzuschränken, dass mein Benutzer nur folgende 3 Dinge tun kann. Und das ist eine typische Geschichte, die ich unter dem Window-Manager unter meiner grafischen Oberfläche im Allgemeinen abhandle. Das ist also etwas Rechteeinschränkung hier, das muss auf der Schicht darüber in der Regel passieren. So, und dann brauche ich den eigentlichen SM, also Windows Domain Logger, den können wir. Aber auch hier mittendrin, wir haben noch gar keine Cache Credentials. Das heißt, wir haben wieder keinen Storing-Prozess, keinen Speicherprozess, um zum Beispiel bestimmte Rechte, die wir haben im System, dann halt auch nach einer halben Stunde noch an irgendein System weiterzugeben. Das ist halt noch ein Riesenproblem. Da ist man jetzt gerade mittendrin. Was wir überhaupt nicht haben, und das ist jetzt, sind meine Schlussvierpunkte, wir haben überhaupt gar kein Client-File-System, was wirklich stabil und verlässlich ist. Und wenn Sie sich anschauen, dass Novell und Red Hat gerade wieder groß ihre Desktop-Initiative verkünden und wir auch Ubuntu auf der Debian-Seite, sage ich jetzt mal, als Desktop-Betriebssystem da draußen haben. Bei NFS ist das wunderbar, keine Frage, NFS ist lang erprobt, aber da dürfen Sie numerische User-IDs über alle Ihre tausenden Clients und Server synchronisieren, das wollen Sie nicht. Und Sie haben Ihre Samba-Server da draußen stehen, ob Sie nun wollen oder nicht. Und hier fehlt einfach das stabile Filesystem. Also wer jetzt ernsthaft seinen Kunden für eine 1000-User-Umgebung CIFS-FS verkauft, verkauft etwas sehr, naja, das ist nicht Vaporware, das ist aber sehr instabile Software. Wir brauchen dringend eine transparente Authentifizierung und wir brauchen Kerberos, andersrum gesagt, wir brauchen eine transparente Authentifizierung, zum Beispiel Kerberos oder was auch immer, in allen möglichen Instanzen. Ganz dringend brauchen wir das in CAPS, ganz dringend brauchen wir das auch im CIFS-FS, aber auch in anderen Geschichten. Und wir brauchen zentrales Management, ganz wichtig. Das ist so die zweite Komponente von diesen Instanzen. Das ist auf dem Weg, aber noch nicht da. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Dr. Loxen. Wir haben natürlich die Chance, deswegen rechts und links sind Mikrofone aufgebaut. Wenn Sie an den Vortragenden auch Fragen haben, gehen Sie bitte zum Mikrofon und stellen die dann für alle auch hörbar. Wenn das nicht der Fall zu sein scheint, perfekt.
Gut geblufft. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Die eine ist, warum Heimdall Kerberos, warum nicht MIT? Die andere ist, arbeitet zurzeit jemand an Kerberos für CAPS?
Beide Fragen muss ich weitergeben, denn das sind typische, also das sind Entscheidungen aus dem Samba-Team, die ich damals, ich bekomme das mit, aber mir erzählt man auch nicht alles. Nein, aber das weiß ich tatsächlich einfach nicht. Draußen den Volker Lendecke fragen, es war wohl so, dass man in Heimdall insgesamt mehr Möglichkeiten gefunden hat, sozusagen dort auch aufzubauen im Vergleich zum MIT. Gibt eine elendig lange Diskussion in den Diskussionsforen dazu, aber die Motivationshintergründe, ich glaube, jemand aus dem Samba-Team, der sich diese Arbeit angenommen hat, hat das mal so entschieden und wie das dann halt ist, ne, da rennt das Ding los. Bei CAPS auch, Kurt Pfeifle ist hier. Steht, glaube ich, ich habe ihn zuletzt gesehen beim Linux-Verbandsstand, den sich wirklich greifen. Das weiß ich, also man sagt es ihm, glaube ich, jede Woche einmal, aber das ist halt wirklich eine Geschichte, die muss, macht nichts, wenn Sie es ihm auch noch sagen, also bloß dahinterher und auch fragen, ob er es vielleicht doch schon fertig hat. Also wir warten drauf.
Ist wirklich das CIFS-FS oder SMB-FS oder wie auch immer das favorisierte Filesystem für Netze in der reinen Unix-Linux-Umgebung oder ist da vielleicht sowas wie OpenAFS eher da das, wo man hingehen sollte?
OpenAFS, um es mal in den Hintergrund, der AFS gibt es jetzt seit 20 Jahren, ne? Also in etwa. Also zu meinem Beginn der Uni-Zeit, so 86, da war das so in der Unix-Welt halt auch wirklich so das, was man da sehr gehypt hat. Es wird auch heute noch ab und zu gehypt, aber wir haben gerade ein OpenAFS-Projekt bei einem Kunden begraben, in das der Kunde mehrere Millionen Dollar gesteckt hat und gesagt hat, nee, wir machen nicht OpenAFS weiter, weil es ein Fass ohne Boden. Wenn man wirklich OpenAFS und vor allen Dingen auf mehreren Clients dann gleich den Ehrgeiz hat, das auf vielen sozusagen Client-Plattformen auszurollen, dann ist die OpenAFS-Entwicklung offensichtlich, da muss man dann mehr weiß der Volker dazu, ein Fass ohne Boden. Also wir haben im Grunde auf der Netzwerkseite AFS, NFS und SMB. Ich glaube, danach fällt kaum einem noch etwas ein. AFS ist für den ersten Cluster-Node eine sehr komplizierte Geschichte. Für jeden weiteren Cluster-Node ist AFS natürlich sehr schön aufzusetzen, keine Frage. Aber in Zusammenarbeit mit Samba und mit Windows ist AFS ein Pain in the Neck. Das ist wohl sehr, sehr schwer. NFS haben Sie das zentrale Problem, dass Sie
User-ID numerisch synchronisieren müssen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie bei der Vergabe von Benutzerrechten nicht so toll sind. Also wer meine etc.-Exports vergewaltigt hat, um da möglichst viel granulare Benutzerrechte zu verteilen, das ist nicht wirklich ein Zustand. Und so sitzen wir nämlich bei SMB, wo wir natürlich idealerweise Benutzername, Kennwort und aufgrund des Benutzernamens an Rechte vergeben. Unabhängig davon, ob ich mir vorher eine etc.-Exports angefasst habe oder eine Mount. Also das ist da der Hintergrund. Oder ob ich User-ID synchronisiert habe.
Gut, dann darf ich mich nochmal bei Herrn Dr. Lobson bedanken für seinen Vortrag und möchte den Herrn Heggen nach vorne bitten. Sie sind, glaube ich, als Nächster dran, wenn ich es richtig sehe.